Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Nur noch sehr wenige Männer wollen katholische Priester werden. Die Deutsche Bischofskonferenz schlägt deshalb vor, Priesterseminare zu schließen. Nun ist die Empörung in manchen Bistümern groß und es fragt sich, was das für die Priesterausbildung bedeuten könnte. Wir sprechen darüber mit dem Kirchenrechtler Thomas Schüller. Außerdem heute bei Tag für Tag. Delphine Orvilleur ist ein Star in ihrer Heimat Frankreich. Eine moderne, liberale, rebellische Rabbinerin. Wir stellen sie vor. Und unser Bild vom Islam beruht auch auf Klischees, warum Fotos zu oft verschleierte Frauen und betende Männer zeigen. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. »211 junge Männer lassen sich in Deutschland derzeit zu katholischen Priestern ausbilden. Das sind nicht mal mehr halb so viele wie noch vor 10 Jahren und schon damals waren es insgesamt zu wenige. Viele Priesterseminare, die einst für hunderte Kandidaten ausgelegt waren, gleichen heute Geisterhäusern mit nur noch einer Handvoll Kandidaten. Die Deutsche Bischofskonferenz will auf diese Situation reagieren. Eine Arbeitsgruppe hat dieser Tage den Vorschlag gemacht, dass es künftig nur noch 3 bischöfliche Priesterseminare geben soll, und zwar in Münster, Mainz und München. Bisher gibt es 20 Standorte für die Priesterausbildung. Das Papier sorgt für heftige Diskussionen in den Bistümern und auch in den katholischen Theologiefakultäten. Darüber will ich jetzt mit Thomas Schüller sprechen. Er ist katholischer Theologe und Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster. Guten Morgen, Herr Schüller.
Guten Morgen, Frau Dietrich.
Herr Schüller, nur noch 3 Standorte für die Priesterausbildung, das ist der Vorschlag. Wäre das aus Ihrer Sicht eine notwendige Konzentration oder eher eine Art Abwicklung?
Ich würde sagen, es ist der Not geschuldet, dass es eben so wenige Priesteramtskandidaten gibt. Und man folgt dem alten Modell, das besagt, dass angehende Priester in einem Haus gemeinsam verschlossen vor der Welt eben ausgebildet werden und geistlich geformt werden. Gestern hat Bischof Stefan Ackermann aus Trier von einer Jüngerschule geredet. Das ist also die alte Vorstellung, dass man also geschützt vor der Welt die geistliche Formung vornimmt. Und wenn es eben nur noch so wenige Priesteramtskandidaten sind, glaubt man nun in der Konzentration an 3 Standorten eben die Lösung gefunden zu haben. Aber das stößt ja auf großen Widerstand.
Ist denn dieses Modell des Priesterseminars überhaupt noch zeitgemäß? Man könnte ja auch sagen, eine normale Studentenbude tut's auch, oder?
Diese Diskussion wird in der Tat geführt und erstaunlicherweise sogar in Rom, sogar in römischen Behörden, also direkt beim Papst, wo man sagt, ist es nicht eher angesagt, dass natürlich mit geistlicher Begleitung der angehenden jungen Männer zum Priesteramt diese Männer in der Welt leben, gerade in Europa, wo das Christentum an Bedeutung verliert, auch die Institution Kirche an Bedeutung verliert, denken Sie an die Kirchenaustrittsdebatte, und wäre es da nicht eher ein Zeichen von Modernität und Offenheit, sich in die Welt zu begeben, in den Städten, Universitätsstädten zu leben, in Kommunitäten, in WGs. Das ist ein Weg, den man sicherlich diskutieren kann, aber den Weg gehen die Bischöfe nicht. Sie bleiben also bei der bekannten Linie Priesterseminare konzentrieren und das führt dann eben zu diesen Diskussionen.
Und was meinen Sie, was wäre der richtige Weg?
Also ich meine schon, dass es eine geistliche Formung braucht, das ist klar, es ist ein besonderer Beruf. Ich hätte allerdings schon Freude daran, wenn die wenigen, erfreulich, aber dennoch, es gibt ja noch Männer, die sich auf diesen Weg vorbereiten, in der Welt, in den Universitätsstädten leben würden, zusammen mit den anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit anderen Fächern in Berührung treten und dann natürlich dann ihren Weg gehen hin zum Priestertum. Das fände ich besser.
Was würde eine solche Reform, ein solches Reduzieren der Priesterseminare denn für die katholischen theologischen Fakultäten an staatlichen Universitäten bedeuten? Die sind ja oft eng mit der Priesterausbildung verbunden.
Ja, neben Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt arbeiten, da ist es so, dass das Preußenkonkordat in der Tat einen logischen Konnex, eine Verbindung herstellt zwischen Ausbildung der angehenden Priester und den Vollfakultäten. Und wenn die Bischöfe dann auf der einen Seite nicht mehr an allen Standorten ihre Priesteramtskandidaten ausbilden lassen, könnten die Länder, in dem Fall Nordrhein-Westfalen, sagen, dann brauchen wir nicht mehr diese Fakultäten vorzuhalten, also Reduktion der Standorte. Das hat es schon in Bayern gegeben, wo es sehr, sehr viele katholisch-theologische Fakultäten gibt. Augsburg, Passau und Bamberg sind zu kleinen Instituten geworden. Und diese Sorge treibt natürlich viele Kolleginnen und Kollegen um, und die ist nicht unberechtigt.
Gäbe es dann sowas wie Theologiefakultäten zweiter Klasse, die eben keine Priesterausbildungen, sondern zum Beispiel nur Religionslehrer oder sowas?
Das könnte in der Wahrnehmung so sein. Ich würde aber eher den Fokus darauf legen, dass wir deutlich machen, dass katholisch-theologische Vollfakultäten, seien sie in staatlichen Universitäten, sei es gibt ja auch eine ganze Reihe kirchliche Fakultäten, dass sie eben nicht nur Ausbildungsanstalten für den angehenden Klerus, für die angehenden Seelsorgerinnen und Seelsorger sind. Das ist ein wichtiger Bereich, dann Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen. Aber mittlerweile sind wir so vernetzt in die verschiedenen Fächer der Universitäten, dass sich die Qualität der Theologie darin zeigt, dass sie auf der Höhe der Zeit eben mit anderen Fächern diskutiert. Das heißt, wir müssen Qualität liefern. Wir bilden ja auch Leute aus, die gar nicht mehr in den kirchlichen Dienst gehen. Gute Theologinnen und Theologen werden mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt von ganz anderen Arbeitgebern gesucht und auch genommen. Kurzum, also wenn wir Qualität liefern, wenn wir auf der Höhe der Zeit die Fragen der Zeit aufgreifen, dann sehe ich schon eine Chance. Und das liegt auch im Sinne des Wissenschaftsrates, der den Bundesländern empfohlen hat 2010, nicht nur im Blick auf die Ausbildung von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, sondern auch auf die Bedeutsamkeit der Theologie, weil sie Grundfragen stellt, die andere Fächer nicht liefern, sie weiterhin im Konzert der Fächer an den staatlichen Universitäten zu belassen.
Wie sollte die Kirche denn insgesamt auf den Priestermangel reagieren? Es gäbe ja vielleicht auch ein paar Frauen oder verheiratete Männer, die diesen Beruf gern ergreifen würden.
Das ist natürlich ein Dauerbrenner, und das wird ja auf dem sogenannten synodalen Weg in Deutschland diskutiert werden. Die Frage nach dem Pflichtzölibat wird weltweit in der Kirche diskutiert. Man hat nur den Eindruck, dass sich da nichts bewegt. Und bei der Frage der Frauen, es gibt viele Frauen, die wirklich die besten Studierenden sind bei uns eigentlich die weiblichen Studierenden, die sind sehr engagiert. Ja, die werden einfach vor die Tatsache gestellt, dass ein heilig gesprochener Papst, Papst Johannes Paul II., eben vermeintlich, verbindlich und für alle Zeiten geltend gesagt hat, dass Frauen eben nicht geweiht werden können. Allerdings Maria 2.0 und andere Initiativen zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind, und die Diskussion muss auch weitergeführt werden.
Nun sorgt der Vorschlag der Bischofskonferenz für Debatten, aber es ist nur ein Diskussionsvorschlag. Wie könnte denn ein Kompromiss aussehen, auf den sich alle Seiten einlassen könnten?
Ich habe den Eindruck, in den letzten Tagen wurde deutlich, dass doch je viele Bischöfe ihre eigene Suppe weiterkochen wollen. Ich glaube, dass es am Ende deutlich mehr Standorte sein werden. Beispielsweise Bischof Rudi Vorderholzer aus Regensburg hat schon gesagt, da wird sich überhaupt nichts ändern. Es wird eine deutlich geringere Anzahl von Standorten sein, das glaube ich schon. Es geschieht hier auch schon Zusammenarbeit, aber drei werden es sicherlich am Ende nicht sein. Es wird weniger sein, aber sicherlich nicht so radikal, nur mit drei Standorten.
Sagt Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster. Wir sprachen über den Vorschlag der Deutschen Bischofskonferenz, die Standorte für die Priesterausbildung stark zu reduzieren. Vielen Dank, Herr Schüller, für Ihre Zeit heute Morgen.
Auf Wiederhören.
Knapp 500.000 Französinnen und Franzosen bekennen sich zum Judentum. Es ist die größte jüdische Gemeinde in Europa. In Frankreich gibt es drei Frauen, die als Rabbinerinnen amtieren. Und eine von ihnen ist Delphine Orvieux, 45 Jahre alt, Mutter von drei Kindern, ausgebildete Journalistin. Sie gilt als eine der wichtigsten Stimmen des liberalen Judentums in Europa. In ihrer Heimat Frankreich ist sie ein Star. Ihr Buch über den Zusammenhang von Antisemitismus, Faschismus und Frauenverachtung ist kürzlich auf Deutsch erschienen. Susanne Krause hat Delphine Orvieux in Paris getroffen.
Abends um 7:30 im Marais, dem historischen jüdischen Viertel im Pariser Zentrum. Schwungvoll drückt Delphine Orvilleur die Haustür auf. Sie hat es eilig.
In einer Viertelstunde habe ich eine Live-Konferenz mit einem Rabbiner in New York. Vorher kann ich gerade noch schnell nachgucken, ob meine Kinder versorgt sind.
Ihr Gesprächspartner ist ein Kollege, den sie während ihres Studiums am Hebrew Union College in New York kennengelernt hatte. Dass Orvilleur selbst Rabbinerin ist und seit 2008 in Paris praktiziert, lässt sich auf den ersten Blick nicht erkennen. Die mit 40erin trägt, modisch salopp, Jeans, schicke rotgemusterte Bluse, dunklen Blazer. Im zweiten Stock saust Orvilleur in die Wohnung, in der sie mit den drei Kindern und dem Mann, Sozialist und Bürgermeister im hiesigen 4. Arrondissement, lebt. Eine Flut von Zimmern, ein Hauch von Bohème, die Wohnung wirkt sehr lebendig. Nach einem Abstecher ins Kinderzimmer zur Absprache mit dem Kinderbetreuer eilt die Rabbinerin in ihr Büro. Zwischen Regalen voller Bücher und Familienfotos steht ein großer Tisch, darauf ein aufgeklapptes Laptop. Delphine Orvilleur lockt sich für die Live-Konferenz mit New York ein.
Organisiert wird die von der dortigen französischen Botschaft. Ich soll mich dazu äußern, was es bedeutet, im heutigen Frankreich Jude oder Jüdin zu sein.
Ein Dauerbrenner-Thema für Delphine Orvilleur. Die Familie ihrer Mutter floh vor der Verfolgung durch die Nazis aus den Karpaten. Die Großeltern ihres Vaters waren von den Juifs beschützt worden, Franzosen, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um verfolgten Juden zu helfen. 2 Jahre bevor Orvilleur zur Rabbinerin ordiniert wurde, hatte der Fall von Ilon Halimi Frankreich erschüttert. Der junge Jude war von Gleichaltrigen zu Tode gefoltert worden. Bislang sind weitere 10 Franzosen umgebracht worden, weil sie Juden waren. Antisemitismus ist unübersehbar im Aufwind, konstatiert Orvilleur.
Meine Generation dachte wohl lange, von diesem Übel verschont zu bleiben. Denn eigentlich liegt der Holocaust doch gar nicht so lange zurück. Er müsste jedermann noch im Gedächtnis sein. Irgendwann aber hatte ich den Eindruck, dass etwas umgekippt ist. In meinem Leben, vielleicht auch auf nationaler oder internationaler Ebene. Meine Generation kommt nicht umhin, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Die Rabbinerin schreibt vehement gegen den Antisemitismus an. In ihrem letzten Werk, im Februar in deutscher Übersetzung unter dem Titel »Überlegungen zur Frage des Antisemitismus« erschienen, analysiert sie frühe Rabbinerschriften. Ihre Quellenstudie zeigt die Absurdität des Judenhasses auf. Seit jeher wird Juden überaus Widersprüchliches vorgeworfen. Zum einen, sie hätten mehr Geld als andere. Zum anderen, sie hätten so wenig, dass sie anderen auf der Tasche lägen. Orvilleur schreibt mit beißender Ironie. Es ist leicht lesbar und analytisch scharf. Das sei Orvilleurs Markenzeichen, meint Rüdi Rechstadt. Der Politologe sieht die Rabbinerin als eine Lichtgestalt des heutigen französischen Judentums.
Orvilleur kümmert sich um ihre religiöse Gemeinde, ohne kommunitaristisch zu sein, also nur an deren Anliegen zu denken. Ihre Rabbinerausbildung machte sie in den Vereinigten Staaten. In Frankreich gehört sie dem liberalen Judentum an, das man als republikanisch bezeichnen kann, das sehr universell ausgerichtet ist, das Laizitätsprinzip achtet und für die Geschlechtergleichheit ist. Dieses tolerante Judentum schlägt Brücken zur restlichen Gesellschaft, zu den hiesigen Muslimen. Die Stimme von Delphine Orvilleur reicht weit über die jüdische Gemeinde in Frankreich hinaus. Sie zählt gesellschaftlich und gar politisch.
Als Brückenbauerin ist Delphine Orvilleur an vielen Fronten aktiv. Die Pforten ihrer Synagoge stehen auch Nichtjuden offen. Dort beten Männer und Frauen Seite an Seite. Sie spricht eine Sprache, die viele Herzen berührt, von denen orthodoxer Juden mal eher abgesehen. Denn sie äußert sich gerne zu heiklen Themen wie Patriarchat, Mischehe, Homosexualität. Gleichzeitig ist Orvilleur charismatisch, hochintellektuell, die französischen Medien reißen sich um sie. Die Zeitschrift Elle hat Orvilleur mehrere Porträts gewidmet. In der diesjährigen Januar-Ausgabe war die Frau mit den Korkenzieherlocken, Covergirl und das Blatt im Nu ausverkauft. Die Rabbinerin hielt die Grabrede für Simone Weil, Grande Dame der französischen Politik, wie auch für Sonia Riquel, weltberühmte Modemacherin. Delphine Orvillers Alltag gleicht einer Tour de Force. Die mit 40erin zuckt mit den Schultern und lacht.
Ich glaube, ich habe nie anders zu leben gewusst. Bevor ich Rabbinerin wurde, habe ich Medizin studiert und danach als Fernsehjournalistin gearbeitet. Meine Familie und meine Freunde fragen immer wieder im Spaß, was ich denn nach dem Rabbineramt machen werde. Mir schien seit eh und je, dass es an jedem Wendepunkt in meinem Leben um eine Frage von Leben und Tod ging. Nach dem Warum habe ich mich nie gefragt. Ich habe einfach gehandelt. Letztendlich wollte ich wohl immer schon erlauschen, was die Welt zu sagen hat. Heute widme ich mein Leben der Aufgabe, zu hören, was die heiligen Erzählungen zu sagen haben.
Vor allem auch, was die heiligen Schriften Frauen zu sagen haben. Feministin sei sie schon immer gewesen, erklärt die Rabbinerin.
Aber ich glaube, was mich interessiert im Feminismus,
Feminismus ist längst nicht nur ein Frauenthema. Für mich ist das ein Humanismus, der alle betrifft. Mir geht es um die Grundsatzfrage. Bin ich bereit, in meiner Welt anderen einen Platz einzuräumen? Jenen, die ausgegrenzt wurden, die noch nicht da sind, die ihren Weg noch nicht gefunden haben? Diese Frage geht weit über das Thema Frauenrechte hinaus.
Wenn Delphine Orvilleur die heiligen Schriften liest, hört ihr inneres Ohr zwischen den Zeilen unzählige Stimmen.
Ich habe oft den Eindruck, dass die Texte gewissermaßen schwanger gehen mit vielen Stimmen, die flehen, erhört zu werden. Bei einer feministischen Lektüre gewürdigt zu werden. Wohlgemerkt, dazu ist auch ein Mann fähig.
Es gibt Männer, die sind capable de faire une lecture féminine des textes.
Die Rabbinerin nimmt vor dem Laptop Platz. Hier hat sie seit Beginn der Corona-Krise immer wieder live kurze Konferenzen gesendet für die Teilnehmer des Tenoa-Workshops. Seit Jahren versammelt der Kulturverein der liberalen jüdischen Bewegung Frankreichs einmal monatlich mehrere hundert Personen in einem Pariser Kino zum gemeinsamen Studium religiöser jüdischer Texte. Die Diskussionen sind oft sehr kontrovers. Willkommen ist jeder, ob gläubig oder nicht. Wegen der Corona-Abstandsregelungen sind derzeit nur virtuelle Konferenzen möglich. Im Auftaktvideo von Mitte März vermittelt Delphine Orvilleur eine Herzensbotschaft.
In dieser Zeit, in der Mauern errichtet werden, Türen zugehen, Grenzen hermetisch abgeriegelt werden, müssen wir mehr denn je Mittel und Wege finden, anders zusammenzukommen. Uns zu überlegen, wie wir unsere Gespräche, Debatten, den Gedankenaustausch fortführen können, um Fenster für Ideen und Weisheiten offen zu halten. In einer Zeit, in der Türen geschlossen werden.
Susanne Krause war das über Delphine Orvilleur, liberale Rabbinerin in Frankreich, und deren neuestes Buch heißt Überlegungen zur Frage des Antisemitismus. 160 Seiten sind bei Hansa Berlin erschienen und kosten 18 Euro. Wird der Islam in deutschen Medien abgebildet? Was bekommen wir in Zeitungen oder auch online zu sehen, wenn es um Islam und Muslime geht? Leider sehr oft immer die gleichen Klischees: verschleierte Frauen, betende Männer, Hinterhofmoscheen. Warum das so ist und wie sich das ändern ließe, darüber wurde jetzt beim Lumix Festival für jungen Fotojournalismus diskutiert. Andrea Schwitzer berichtet.
Eine Aufnahme von zwei Frauen mit einem Niqab, einem Gesichtsschleier. Auf den Knien betende Männer, unter ihnen kunstvoller Teppich. Eine Halbmondsichel auf einer Moschee, fotografiert im grellen Gegenlicht der Sonne. Bilder, die den Islam zeigen. Und zwar immer gleich. Seht, so anders sind sie. Sie zeigen ihr Gesicht nicht, beten den ganzen Tag und treffen sich hinter verschlossener Tür in der Moschee.
Das sind Bilder, die etwas zuspitzen,
sagt die Migrationsforscherin Christine Hortz.
Also die einen bestimmten Sachverhalt aufblasen, aufblähen. Und dadurch, dass dieser bestimmte Sachverhalt immer wieder in den Fokus gerückt wird, sowohl textlich als auch bildlich, wird dieser Sachverhalt eben sozusagen als Merkmal genommen für diese soziale Gruppe der Muslime in der Gesellschaft.
Mit der Lebensrealität von Musliminnen und Muslimen haben diese Fotografien wenig zu tun, sagt etwa der islamische Theologe Yunus El-Nagar.
Wir haben so viele spannende Geschichten, aber das ist eben nicht abgebildet, gerade durch solche Symbolbilder.
Symbolbilder, die besonders auch im Kontext der Veröffentlichung problematisch sind, etwa wenn es um schlechte Bildungschancen, Gewalt oder Integration geht. Trotzdem werden Fotos von verschleierten Frauen und betenden Männern in deutschen Tageszeitungen, auf Online-Plattformen und im Fernsehen x-fach gezeigt. Für einen praktizierenden Muslim wie Yunus El-Nagar hat das Folgen.
Man wird als Muslim ganz schnell zum Ansprechpartner für alles, was irgendwie mit dem Islam zu tun hat. Das heißt, nicht die Reisen, die man erlebt hat oder nicht als Experte in einem Gebiet oder das Talent an der Violine oder wo auch immer steht im Fokus, sondern eben diese muslimische Teilidentität.
Doch warum werden immer wieder diese gleichen Bilder benutzt? Die Bildredakteurin Nadia Masri kennt den Grund.
Die Devise bei vielen Tageszeitungen lautet online oder mobile first.
Der Artikel allein genügt also nicht mehr. Fotos müssen her. Sie lockern den Text für die Website und das mobile Endgerät auf. Nadia Masri spricht von einem Bebilderungszwang.
Das heißt, es erscheint eigentlich keine Meldung ohne ein Foto.
Diese Fotos müssen schnell verfügbar sein, dürfen nichts kosten, werden oft nicht von ausgebildeten Bildredakteurinnen herausgesucht und in den seltensten Fällen von Musliminnen und Muslimen selbst. Denn sie sind in den Redaktionen bislang kaum vertreten. Das muss sich ändern, sind sich die Diskutierenden einig. Außerdem wünschen sie sich eine echte Auseinandersetzung mit dem Islam und seinen Menschen. Der Fotograf Julius Matuschik versucht das seit vielen Jahren. Aktuell arbeitet er für die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft an einem neuen, möglichst authentischen Bildarchiv über den Islam.
Für das Projekt, an dem ich arbeite, möchte ich vermeiden, nur die religiöse Praxis zu zeigen. Das ist eben das, wo sich alle oder viele Medienschaffende oder Journalisten darauf erstmal fokussieren würden. Ich will den Islam zeigen, dann frage ich mal bei der Moscheegemeinde um die Ecke nach. Aber das andere, Muslime als Teil unserer Gesellschaft, das sieht man einfach zu wenig, finde ich. Und das ist dann etwas, wo ich gerne den Fokus drauf legen würde.
Also die Ärztin in Hannover porträtieren, den Sternekoch in Hamburg, den Rettungsschwimmer auf Sylt. Individualität zeigen, Vielfalt, das ganz normale Leben. Und was können die Betroffenen selbst tun, damit sich das Bild über sie verändert?
Müssen Muslime sich wehren?
Fragt der Wissenschaftler Yunus El-Nagar kritisch.
Oder müssen sie versuchen, irgendwie andauernd ein Bild zu entkräften, was über Medien und auch auf anderen Diskursebenen konstruiert wird? Ist das wirklich ihre Aufgabe?
Ja, auf jeden Fall, erwidert Christine Hortz, die zur Partizipation und Repräsentation von Geflüchteten und Einwanderern in den Medien forscht.
Weil es nämlich eben so ist, man hat ja die Stimmen in den Medien nicht von den Muslimen. Und auf andere Art und Weise erfährt die Mehrheitsgesellschaft teils überhaupt nicht, was Muslime und Musliminnen darüber denken. Und sie kann auch dann sich gar nicht mit deren Perspektiven auseinandersetzen. Und dieses Eingreifen in den Standarddiskurs, ich glaube, das ist sehr wichtig.
Das Bild vom Islam in deutschen Medien und was daran nicht stimmt, Andrea Schwitzer berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Dienstag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sprechstunde, heute unter anderem zum Thema Intervallfasten. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.